Wer glaubt, ist nie allein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer insgesamt vierteiligen Reihe. Heute den dritten Teil dieser Exerzitienreihe bei Credo in Radio Horeb, in Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind und sich Zeit nehmen, ein wenig innezuhalten. Wenn Sie die letzten beiden Sendungen gehört haben zu diesem selben Thema, wer glaubt, ist nie allein, dann wissen Sie schon, dass heute Abend ein Abend ist, sich zurückzulehnen, sich auf Betrachtung, auf eine innigere Verbindung mit Gott einzustellen, sich darauf einzulassen, einmal ein wenig darüber zu hören, was unseren Glauben denn so ausmacht. Wer glaubt, ist nie allein, im Anschluss an das Motto des Papstbesuches in Bayern. Ich freue mich, dass ich auch heute Abend wieder den Referenten unserer vierteiligen Reihe, nächste Woche geht's also noch einmal weiter, wieder begrüßen darf, Herrn Monsignore Dr. Peter Wolf. Guten Abend, grüß Gott, Herr Monsignore.
Guten Abend.
Monsignore, unsere Hörer kennen Sie bereits, Sie sind Generalrektor des Säkularinstituts für Diözesanpriester in der Schönstattbewegung. Sie haben viel Erfahrung mit Exerzitien und wir freuen uns, dass Sie uns heute in diesem dritten Abend wieder ein Stück weiter mit hineinnehmen, dieses Thema zu vertiefen. Ja, Sie werden unseren Zuhörern gleich nach der Eingangsmusik, die wir hören werden, um ein bisschen still zu werden, um uns schon einmal darauf einzustellen, was jetzt dann kommt, werden Sie unseren Hörern einen kurzen Rückblick geben auf das, was das letzte Mal Inhalt Ihres Vortrags war. Und dann geht's weiter mit dem heutigen, dem dritten Teil. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, viel Freude mit diesem Vortrag.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und für eine Stunde Zeit haben, einfach uns mit unserem Glauben, mit dem Weg des Glaubens zu beschäftigen. Sie haben dieses Thema gewählt und sich eingeschaltet, vielleicht das letzte Mal, vielleicht schon vor 2 Wochen, um diesen Weg mitzugehen. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir haben mit diesem Vortrag und diesem Weg ganz vorne angefangen, eigentlich gar nicht mitten im Glauben, sondern mitten in unserem Leben, mitten in unserer Zeit. Und ich habe daran angeknüpft, dass wir so die Beobachtung machen können, dass die Leute überall Feste feiern, viel mehr als früher, dass sie gern zusammen sind, dass sie die Fußballweltmeisterschaft nicht zu Hause anschauen, sondern irgendwo in einer großen Menge von Leuten. Sie möchten nicht allein sein. Das gilt also nicht nur für den Glauben, das gilt also schon längst vorher für unser Leben. Wir möchten nicht allein sein. Und dann haben wir immer weiter überlegt und auch gesehen, dass das für den Glauben so ist und dass das schon vom Anfang an des Glaubensweges Israel so ist. Ich habe Ihnen eine ganze Reihe Stellen zeigen dürfen aus dem Alten Testament, wie dort Glaube zunächst etwas völlig Gemeinsames ist. Man glaubt zusammen mit seinen Stammvätern, mit dem ganzen Stamm, zu dem man gehört, mit dem ganzen Volk, zu dem man gehört. Glaubensabfall ist damals so etwas wie Herausfallen aus der Gemeinschaft derer, die dazugehören, mit denen man zusammen einen Gott verehrt, mit dem man zusammen in derselben Tradition, im selben Wissen um den Glauben und um Gott steht. Und bei unserem letzten Abend, da haben wir uns das miteinander angeschaut, wie das im Umfeld Jesu war, wie Jesus sehr wohl auf Einzelne zugegangen ist, Einzelne am See und an der Zollstelle berufen hat, auf Einzelne zugegangen ist, um sie zu heilen. Aber immer wieder hat er das Ziel, diese Leute zu sammeln, zusammenzubringen, in seine Nachfolge hinter sich zu bringen. Für ihn ist Glaube auch nicht etwas, was der Einzelne für sich tut, irgendwo nach einer Begegnung mit ihm wieder ganz weggeschickt und zu Hause für sich alleine glaubt. Nein, Glaube ist so etwas wie eine gemeinsame Wegerfahrung, wie etwas, was man mit anderen teilen kann, mit Jesus und den anderen, die sich ihm angeschlossen haben. Und wir haben darauf geachtet, wie der Glaube nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung, in der Apostelgeschichte beschrieben ist als etwas, was sich immer wieder in kleinen Gemeinden verwirklicht und was wie eine große Sammlungsbewegung ist. Menschen sammeln sich, die Zahl derer, die glauben, nimmt immer mehr zu, es bildet sich Gemeinschaft. Also nicht die Idee, ich habe irgendwo etwas kapiert und denke das nun für mich allein und gehe so durchs Leben, sondern ich kenne Leute, mit denen zusammen feiere ich meinen Glauben, mit denen zusammen lebe ich meinen Glauben, mit denen verbindet mich der gemeinsame Glaube. Das ist das, was Jesus anfängt, was um ihn wächst, was um ihn eine Zukunft gewonnen hat, die bis heute weitergeht. Heute Abend möchte ich Sie einladen, etwas zu verstehen, was in unserem Glaubensbekenntnis ganz am Ende auf einmal auftaucht. Da heißt es auf einmal, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. An diese Sache möchte ich heute anknüpfen und Sie spüren, da geht es bestimmt um dasselbe, was wir in den letzten beiden Abenden gesucht haben, nämlich das Gemeinschaftselement im Glauben zu entdecken, was unser Heiliger Vater so gut in das Wort gebracht hat. Wer glaubt, ist nicht allein. Was eigentlich wollten ganz früh die Christen bekennen, als das ins Glaubensbekenntnis hineinkam? Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist für mich heute Abend die Frage und da denke ich, gibt es für uns etwas zu entdecken. Das erste Überraschende mag sein, dass in den ganz alten Formulierungen dieses Glaubenszeugnisses, dieses einen Bekenntnisses, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, offensichtlich nicht an die Heiligen als Personen gedacht war, sondern, was neue Forschungen ganz deutlich zeigen, man hat zunächst an das Heilige gedacht, die Gemeinschaft derer, die das gleiche Heilige haben, die gleichen heiligen Dinge, die gleichen Sakramente, die Taufe und die Eucharistie. An die beiden haben sie besonders gedacht, denn das war besonders zu erleben, wenn jemand Christ geworden ist, dass er da teilhaben darf an der Taufe und dann teilhaben darf mit den anderen an der Eucharistie. Bis heute sagt in der Ostkirche der Priester, wenn er die Eucharistie austeilt, das Heilige den Heiligen. Jeder, der mitfeiert, der zu dieser Glaubensgemeinschaft gehört, bekommt also Anteil an etwas ganz Heiligem, an der Taufe und an der Eucharistie. Das sind die heiligen Gaben, die diese ersten Christen, die Christen der ersten Jahrhunderte, als das Große für sich gesehen haben, was sie verbindet, an was sie Anteil haben. Gemeinschaft am Heiligen, Teilhabe am Heiligen, an den heiligen Dingen, das war der erste Gedanke. Das hat sie zusammengebracht. Es ist Henri de Lubac gewesen, einer der großen Konzilstheologen, der diesen Forschungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat und der das immer wieder seinen Studenten weitergesagt hat und darüber Bücher geschrieben hat. Er hat diesen ganz ursprünglichen Glauben neu entdeckt und dann das verfolgt, wie es weitergegangen ist, dass die Christen mit der Zeit dann diejenigen, die so aus dem Heiligen gelebt haben, auch als heilige Personen verstanden haben. Heilig wird man nämlich nicht durch irgendwelche Anstrengungen, dass man ein besonders eifriger Mensch ist, ein besonders strebsamer Mensch ist, sondern Heilig wird man dadurch, dass man Anteil hat am Heiligen Gottes, an den heiligen Gaben, an der heiligen Eucharistie. Das macht Menschen heilig. So ebenfalls haben ganz früh die Christen gedacht über Heiligkeit. Heiligkeit war für sie nicht zuerst etwas, was man sich erarbeiten muss in einem opferreichen Leben und unter allen möglichen Strapazen, sondern heilig wird man dadurch, dass man das Heilige kennt, dass man Anteil hat am Heiligen. Deshalb konnte zum Beispiel der heilige Paulus, als er an seine ersten Gemeinden schreibt, zum Beispiel schreiben an die Leute in Rom, an die Heiligen in Rom. Entschuldigung, die waren nicht heiliger als unsere Gemeinden heute, was es da so gibt, in der Pfarrei so und so und in der Pfarrei so und so und wenn die Pfarrei Rom heißt. Das waren auch Leute wie Sie und ich. Also nicht gleich Leute mit einem Heiligenschein um den Kopf, aber Leute, die wussten, wo das Heilige ist. Die wussten, dass sie ein ganz großes Geschenk in ihrer Mitte haben durch die Taufe und durch die Eucharistie. Sie wussten sich in Beziehung zum Heiligen und dadurch heilig gemacht, heilig geworden. Und so wandelt sich in den ersten Jahrhunderten der Begriff von der Gemeinschaft am Heiligen hin zur Gemeinschaft mit den Heiligen, zur Gemeinschaft der Heiligen. Und es bleibt dasselbe Wort, mit dem man das sowohl in der griechischen Sprache als auch in der lateinischen Sprache ausdrücken kann. Beide Sprachen haben diese Doppeldeutigkeit: Anteil am Heiligen und Anteil an den Heiligen, Gemeinschaft der Heiligen. Das zu entdecken, muss ich sagen, hat mir große Freude gemacht. Und zu spüren, dass die Christen ursprünglich aus diesen Gedanken gelebt haben, das ist etwas Wunderschönes. Sie wussten sich heilig gemacht durch das wunderbare Geschenk in der Mitte unseres Glaubens, durch das Geschenk der Taufe und der Eucharistie. Und als das dann so weitergewachsen ist und sie sich bewusst waren, wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen, da können Sie sich vorstellen, dass für diese ersten Christengemeinden in Rom und anderswo es natürlich ein tiefes Erlebnis war, wahrzunehmen, sie werden verfolgt und die ersten von ihnen werden zu Märtyrern, werden zu Menschen, denen das Anteilhaben am Heiligen zur Todesursache wird, denen ihr Glaube zur Todesursache wird, zum Grund der Verfolgung, zum Grund der Hinrichtung. Und ich kann mir gut vorstellen, was man dann beobachten kann in den alten christlichen Zeugnissen, dass nämlich die Überlebenden von solchen Verfolgungen, die Gemeinden, die so jemand kannten, ganz stolz waren auf ihre ersten Märtyrer und angefangen haben, zu diesen Gräbern der Märtyrer eine besondere Beziehung zu halten. Ja, sie haben angefangen, immer wieder zu diesen Gräbern hinzugehen, hatten für sich den Gedanken, dadurch werden wir Heilige, weil wir sie kennen, weil wir zu ihnen gehen, weil wir mit ihnen Gemeinschaft pflegen. Und sie haben angefangen, das, was ihnen so heilig war, die Eucharistie, an diesen Gräbern zu feiern, über den Gräbern ihrer Heiligen, ihrer Märtyrer, die Eucharistie zu feiern. Und so sind sie zum Beispiel am Jahrestag von solchen Märtyrertoten zu den Gräbern gezogen, sei es in die Katakomben, sei es sonst wo, wo einer umgekommen war und einer beerdigt war, und haben dort außerhalb ihrer Kirche, außerhalb ihrer Wohnungen die Eucharistie gefeiert. Das Heilige bei den Heiligen, und haben diesen Kontakt gehalten. Es war für sie ein Verbindungssuchen mit solchen, die ihnen im Glauben voraus waren, von denen sie spürten, für die war der Glaube etwas so Wichtiges, dass sie dafür fähig waren, ihr Leben herzugeben. Für sie war der Glaube und das Heilige so kostbar, dass sie dafür sich nicht gescheut haben, ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Und so wächst das zusammen, die Eucharistie zu feiern an den Gräbern der Märtyrer und den Glauben zu bekennen an den Todesstellen der Märtyrer, der Zeugen des Glaubens. Und so erleben sie, die ersten Christen, die ersten Christengemeinden, in ihren Märtyrern eine große Hilfe für ihren eigenen Glauben, für ihre eigene Treue, für ihr eigenes Bekenntnis. Und so feiern sie auch immer wieder. Wir kennen ein Fest, das Ihnen vielleicht auch schon einmal aufgefallen ist, das Fest der Kathedra Petri. Wir feiern es am 22. Februar im Jahr. Manche denken vielleicht vorschnell an die Kathedra, wie sie dargestellt ist im Petersdom, wenn man ganz nach vorne geht und vor diesem großartigen Altar steht, nicht dem Papstaltar, sondern der ganz unter diesem großen Heiliggeistfenster, in dessen Mitte eine große Kathedra dargestellt ist. Aber die ist genau nicht gemeint bei diesem Fest, sondern bei diesem Fest der Kathedra Petri ist eigentlich etwas ganz anderes gemeint, nämlich der uralte römische Brauch am, wir würden sagen, Totensonntag, hinauszugehen an die Gräber ihrer Toten, dort einen Stuhl aufzustellen, eine Kathedra, und sich drum herum zu stellen und ihren lieben Verstorbenen einzuladen, gleichsam in ihrer Mitte auf diesem Stuhl Platz zu nehmen. Diese Menschen hatten eine so tiefe innere Verbindung und auch Vorstellungskraft und so einen Wunsch zur Nähe mit ihren Toten, dass sie das schon längst und über Jahrhunderte gepflegt hatten. Die Christen haben das aufgenommen, denn für die Christen war ja die Erfahrung deutlich, der Auferstandene war nach seinem Tod in ihrer Mitte erschienen. Er war nicht verschwunden in ein Totenreich, sondern in ihrer Mitte erschienen. Die Toten können unter uns sein. Und das hat dazu geführt, dass man das Fest des heiligen Petrus, der Kathedra Petri, so gefeiert hat, dass man an der Stelle, wo er das Martyrium erlitten hatte und wo er begraben wurde, das ist ganz in der Nähe vom heutigen Petersdom, da unten drunter, da war nämlich damals der Zirkus des Nero, der hatte man ihn an der äußeren Mauer begraben. Dort hatten sie einen Stuhl hingestellt und sich darum versammelt und den Petrus in ihrer Mitte gewusst und dort miteinander gefeiert, dort miteinander den Glauben geteilt. So dürfen wir ganz ursprünglich erleben, wie ernst die ersten Christen Communio Sanctorum, die Gemeinschaft mit den Heiligen, genommen haben. Was wir hier beobachten konnten im ganz frühen Christentum, hat zu einer Entwicklung geführt, die immer weitergegangen ist und die auch durch die nächsten Jahrhunderte sich hindurchzieht. Als die Christen dann Kirchen bauen konnten und in ihren Kirchen Gottesdienst Eucharistie gefeiert haben, kommt es mit der Zeit zu dem Brauch, dass sie von den Märtyrern Reliquien, Überreste ihrer Knochen, sich geholt haben, gesammelt haben und sie in ihre Altäre hineingelegt haben. Sie wollten mit den Heiligen Kontakt haben bei ihrer Feier der Eucharistie, der Feier ihres Glaubens. So kommt es dazu, dass man über Jahrhunderte hinweg in unseren Altären so etwas hat wie ein kleines Märtyrergrab, ein kleines Reliquiengrab. Es gab Zeiten, wo das den Menschen unheimlich wichtig war, Zeiten, wo das ganz stark im Bewusstsein war, wir feiern hier an diesem Altar mit dem Heiligen, an jenem Altar mit einem anderen Heiligen, die Eucharistie. Und sie haben ihre Kirchen, ganze Kirchen, auch Heiligen geweiht, weil sie sagen wollten, wir stehen zusammen im Glauben dieses Heiligen, dieses Märtyrers, dieser heiligen Frau, dieser heiligen, dieses heiligen Mönches und so fort. Sie wollten Anschluss haben an den Glauben der Märtyrer, an den Glauben ihrer Heiligen. In der Zeit entwickelt sich eine Art, diese Kirchen zu schmücken und zu bauen, das geradezu sichtbar wird, wenn Christen zusammen sind, dann wollen sie nicht allein sein mit ihrem Glauben, sondern sie möchten mittendrin stehen im Glauben der Heiligen. In der Romanik, die uns ja wunderbare Kirchen beschert hat, all überall, besonders auch in Deutschland und in Frankreich, überall gibt es wunderschöne Zeugnisse dieser alten romanischen Kirchen um das Jahrtausendwende, die erste Jahrtausendwende und danach. Da finden Sie mit der Zeit einen ganz reichen Schmuck dieser Kirchen durch Heilige. Die Säulen werden mehr und mehr dargestellt mit Heiligen, mit den Figuren der Apostel. Die Fenster werden nach und nach geschmückt mit heiligen Figuren. Sie möchten die Heiligen um sich haben. Oft sind es in Stein gehauene Heilige, oft geschnitzte Heilige. Sie wollen sie um sich haben und nicht allein sein in ihrem Gebet. In der Gotik kommt es dazu, dass ganze Fensterreihen, ganze Fensterwände mit heiligen Bildern gestaltet werden. Wenn Sie vielleicht schon einmal im Straßburger Münster gewesen sind, dann wird Ihnen das sehr aufgefallen sein, wie ringsherum auf mehreren Etagen Heilige angeordnet sind und der betende Christ als Einzelner oder die Gemeinde, die sich darin versammelt, sich wirklich erleben darf inmitten der großen Gemeinschaft der Heiligen. Man ist zusammen in ihrer Mitte und feiert in ihrer Mitte. Vor einiger Zeit war ich im Limburger Dom und habe dort einer Führung gelauscht, die sehr gut gemacht wird von Schwestern, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Und sie haben den Gläubigen, den Interessenten, den Touristen erklärt, wie dieser Dom durch ganz viele kleine Anordnungen von Bögen und von Nischen zeigen will, hier ist Wohnung für alle, Wohnung für alle Heiligen. Und wenn wir feiern, sind wir inmitten der Heiligen, inmitten dieser verheißenen Stadt, die die Wohnung der Heiligen ist und zu der wir dazugehören. Ein Heiligenfenster hat es mir besonders angetan. In Heiligkreuztal, einer gotischen Kirche in der Nähe des Bodensees, dort findet man ein Heiligenfenster, das gleich mehrere Heilige über dem Altar darstellt. In der Spitze dieses Fensters findet man Christus dargestellt als die Morgensonne, als die aufgehende Sonne. Und dieses Licht, das morgens als erstes Licht auf diese oberste Scheibe fällt auf Christus, das teilt sich dann in wenigen Minuten über das ganze Bild und erleuchtet die heiligen Bilder von 24 Heiligen, die dann in hellem Licht vor den Gläubigen stehen, die an diesem Altar der Eucharistiefeier folgen. Christus will gegenwärtig sein in seinen Heiligen. Sie bringen die ganze Vielfalt des heiligen Lebens, des heiligen Strebens und Daseins hinein in die Kirche. Da findet man die Gottesmutter, da findet man Franziskus, da findet man Märtyrer, da findet man Apostelgestalten. Alle möglichen Heiligen mit ihrem so unterschiedlichen Zeugnis sind präsent, sind unsere Mitbeter, unsere Mitglaubenden, wenn wir zusammen sind und unseren kleinen Glauben mitbringen und unsere kleine Hoffnung und unsere kleine Liebe. Wir dürfen sie zusammenlegen mit der Liebe dieser Heiligen, mit dem Glauben dieser Heiligen. Wahrhaftig, wer glaubt, ist nicht allein. Der darf sich darauf verlassen, dass er in diese große Geschichte anderer Glaubender hineingehört und dass die dabei sind, dazugehören, wenn wir hier und heute glauben und Eucharistie feiern. Ja, Christus möchte in diesen Heiligen gegenwärtig werden. Er schenkt uns ganz viele solcher Gestalten, dass sie um uns sind und uns helfen in unserem Glauben. Wir dürfen Anteil haben an ihrer Heiligkeit, an ihrem Glauben, ihrer Liebe und ihren Gebeten. Sie sind die großen Mitbeter und Mitglaubenden der Christen. So sieht man im Kirchenbau äußerlich verwirklicht und dargestellt, was im Glauben und in der Erfahrung der Christen gewachsen ist. Wer glaubt, ist nicht allein. Das zeigt sich in dieser Art, die Kirchen zu bauen und zu schmücken mit den Heiligen. Es gibt Zeiten, wo das ganz stark im Bewusstsein der Christen war und mit ihnen gelebt hat. Und ich denke, das ist eine Tradition, das ist ein Glaubenswissen und ein Lebenswissen, das wir nicht vergessen dürfen, aus dem auch wir moderne Menschen Kraft schöpfen können für unseren Glauben, für unser christliches Dasein. In diesen Tagen bin ich unterwegs und ganz in der Nähe von 14 Heiligen. Vorgestern Abend durfte ich mit einigen Mitbrüdern diese Kirche besichtigen. Es war bereits Abend und der Organist, den einer von uns gut kannte, hat uns die Kirche aufgeschlossen und hat uns eine wunderbare Führung in dieser Kirche gegeben und später auch seine Orgel vorgestellt in diesem herrlichen barocken Kirchengebäude von 14 Heiligen, das vielleicht manche von Ihnen auch kennen. Wenn man in diese Kirche hineinkommt und ihre ganze barocke Glaubensfreude erlebt, dann merkt man, dass sie anders ist als viele andere Kirchen. Dass in der Mitte, da wo sonst eigentlich die Bänke hingehören und wir gewohnt sind, dass ganze große Bankreihen stehen, da ist ganz viel Platz ausgespart für einen Altar, den 14 Heiligen Altar, der nicht vorne an der Wand in der Apsis steht, sondern mittendrin, sodass man drum herum gehen kann. Aber er ist ganz durchsichtig gebaut, sodass man hindurchschauen kann und dass die 14 heiligen Nothelfer wie auf einer Krone unterschiedlich angeordnet sitzen und dass man um sie herum gehen kann und schauen kann, was denn jeder in der Hand hat, was denn jeder aus seinem Leben einem vorzeigt, wie er den Glauben gelebt hat, wie er gestorben ist. Die Heiligen sind mitten unter einem. Sie haben die Christen, denen diese Kirche gehörte, und die Wallfahrer, die sie heute ihn immer wieder in ihre Mitte nehmen. Sie gehen um die Heiligen herum. Sie haben die Heiligen in ihrer Mitte, wenn sie beten. Sie stellen sich einfach zu ihnen als Leute mit ihrem Glauben, mit ihrem Gebet. 14 Nothelfer, 14 Heiligen, die in verschiedenen Nöten immer wieder erlebt und erfahren wurden als Helfer und Helferinnen, als Menschen, die einem nicht allein lassen im Glauben. Für mich war das eine starke Erfahrung, und wie dieser Organist uns erzählte, dass es zurzeit immer mehr Leute gibt, die so etwas suchen, die diese Kirche suchen. Im letzten Jahr waren es 2 Millionen Touristen und Besucher, die diese Kirche sehen wollten. Und es kommen immer mehr, die wirklich als Pilger kommen. Weit über 160 Pilgergemeinschaften sind im letzten Jahr dahin gezogen in diese Kirche, um in Gemeinschaft mit diesen 14 Heiligen ihren Glauben zu feiern und ihre Gebete zu Gott zu bringen. Ja, wer glaubt, ist nicht allein. Er darf in den Heiligen Freunde entdecken. Er darf da Menschen entdecken, die vor ihm, längst vor ihm glauben und die bei Gott für ihn einstehen und ihm helfen in seinem Glauben. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was wir eben in großen Zeugnissen angeschaut haben, durch große Bauten, Kirchenbauten, in denen sich das ausdrückt, wie die Christen sich umgeben haben mit den Heiligen, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Erfahrung über Jahrhunderte sich in unserer Liturgie hinein verwirklicht hat und in unserer tagtäglichen Liturgie immer wieder vorkommt. Wir feiern keine Eucharistie, ohne dass innerhalb der Eucharistiefeier an die Gemeinschaft der Heiligen erinnert wird, sei es im Glaubensbekenntnis, aber auf jeden Fall nach der heiligen Wandlung in den Kanongebeten. Da werden jeden Tag alle Heiligen erinnert, und es ist deutlich, Christen feiern mit ihnen zusammen. Darüber hinaus gibt es den Brauch, immer wieder einzelne Heiligen zu feiern, ihre Feste, ihre Patronate zu feiern und so immer wieder einen nach dem anderen hereinzuholen in unseren aktuellen Glauben, in unser heutiges Beten. So war in diesen Tagen Bruder Klaus, vielleicht haben das einige bemerkt, in der Feier der Eucharistie, wenn sie an diesem Tag beim Gottesdienst waren. Da tritt so ein Einzelner mit seinem Glaubenszeugnis vor uns hin, mit dem, was er in seinem Leben an Glaubenswirklichkeit erfahren hat, mit dem, wie er steht dafür, dass das Gebet um den Frieden etwas ganz Zentrales ist, dass das Leben aus der Eucharistie wörtlich in seinem Leben zu einer ganz tiefen Erfahrung geworden ist, dass er wirklich davon leben konnte über Jahre und Jahrzehnte. So rücken durch einzelne Heilige das, was sie geglaubt haben und was sie erfahren haben im Glauben, herein in die Kirche und bleibt lebendig dadurch, dass es immer wieder gefeiert und erinnert wird. Ich denke, dass wir in dem, was die Heiligen erfahren haben in ihrem Glauben, ein unheimliches Potenzial des Glaubens und der Glaubenserfahrung vor uns haben, die wir uns an verschiedenen Stellen einfach erschließen sollten als Hilfe für unseren eigenen Glauben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir die Heiligen so aufnehmen, wie sie wirklich waren, nicht in einer Übermalung und in einer künstlichen Atmosphäre, die aus ihnen Menschen gemacht hat, die einfach keine Bodenhaftung mehr haben und die wir uns gar nicht mehr auf unserem Erdboden vorstellen können. Ich bin sehr froh, dass in der Zeit meines Studiums ein evangelischer Christ Heilige entdeckt hat und angefangen hat, einen nach dem anderen in einem Buch vorzustellen. Er war einfach darauf gestoßen, an diesen Männern, an diesen Frauen ist etwas mit ihrem Glauben. Und er hat angefangen, ihre wirkliche Geschichte zu studieren. Es ist Walter Nick, ein Schriftsteller aus der Schweiz, dem wir sehr viele ganz originelle Heiligenbücher verdanken, weil er dem nachgegangen ist, was denn nun wirklich war im Leben eines Klaus von der Flü, eines Franz von Assisi und vieler, vieler anderer Heiligen. Er hat sie uns gezeigt, ohne die Übermalungen der Kunst, ohne die Übermalungen der Jahrhunderte und der Frömmigkeit. Er hat sie uns gezeigt in ihrem wirklichen Leben, in den Spannungen ihrer Zeit, ihrer Jahrhunderte und ihrer Auseinandersetzungen. Viele Heiligengestalten waren mit einem heiligen Ideal überformt und übermalt, manche bis zur Unkenntlichkeit. So konnten sie keine Basis sein für den Durchbruch zum Glauben und zum Christsein. Aber gerade da denke ich, dass wir bei ganz vielen Heiligen wirklich eine Hilfe finden zum Glauben, dass sie uns also auch auf dem Weg zum Glauben nicht allein lassen, sondern gerade mit ihrer Erfahrung uns etwas bedeuten können, uns etwas bringen können. Wir sollten unter den Heiligen Freunde haben, das denke ich oft. Wir sollten als Christen, als junge und als erwachsene Christen Freunde gewinnen aus diesem Kreis der Heiligen. Erst wer Heilige näher kennenlernt, in den Herausforderungen und den Grenzerfahrungen ihrer Zeit, wird daraus auch konkrete Anregungen für sein eigenes Glauben erfahren. Von so hehren und glorifizierten Gestalten kann das nicht ausgehen, sehr wohl aber von Heiligen, von denen wir spüren, wie sie selber zu ringen und zu kämpfen hatten. Wer zum Beispiel der Gestalt des Petrus nachgeht, so wie dieser heilige Petrus in den Evangelien uns begegnet und geschildert wird, der erlebt keine überzeichnete Papstgestalt und hehre Lichtgestalt, der erlebt einen Mann, der ringen muss um seinen Glauben, einen Mann, der erschrickt über seinen eigenen Unglauben, über sein Verrat an Jesus, über seine Verleugnung, der heulen kann über die eigenen Sünden. Dieser Petrus, so wie er im Evangelium geschildert ist, so wie er war und lebte, der kann einem eine Hilfe werden, Jesus nachzufolgen, es in der Nähe Jesu zu wagen, Jesus sein Wort, sein Glaubenswort nachzusprechen und so fort. Oder es lohnt sich auch, heutige Menschen, Menschen unseres Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts kennenzulernen, die heute ringen mussten, an Gott zu glauben. Und eine Biografie zu lesen von einem Heiligen, der in unserem letzten Jahrhundert lebte, wie zum Beispiel von Karl Leisner, einem Jugendführer und jungen Theologen, der dann in Spannungen kam mit den Nationalsozialisten und den sie ins Konzentrationslager nach Dachau geschickt haben. So einen Mann und seinen Lebensweg in seinem Tagebuch zu verfolgen, ihn zu verfolgen in seinen eigenen Aufzeichnungen, das ist etwas unheimlich Interessantes. Und da begegnet man einem blutvollen Menschen, der ringen musste um seine Berufung, der verliebt war und ringen musste, was Gott von ihm will. Da begegnet einem Glauben pur auf eine neue Weise. Und so denke ich, so Freunde zu gewinnen unter den Heiligen, das ist etwas. Leute zu gewinnen und kennenzulernen, mit ihrem eigenen Ringen um den Glauben. Das entzündet das eigene Glaubensleben. Daran kann man sich erbauen, daran kann man sich Hilfe holen. Und so wünsche ich vielen von uns, dass sie irgendwo wirklich einmal heiligem Leben begegnen. Es ist etwas Großes zu wissen dürfen, es gibt heute auch bis in unsere Zeit hinein heilige Menschen, die in diesem Verdacht auf Heiligkeit, in dieser Pharma auf Heiligkeit hingestorben sind, wie eine Mutter Teresa, wie ein Papst Johannes Paul II. Menschen, die wir erlebt haben, von denen wir Bilder, von denen wir Fotos in den Händen haben, die wir vielleicht einmal begrüßen durften, denen wir die Hand gereicht haben. Es gibt Heilige bis heute, bis in unsere Tage. Und so jemanden auch in der Nähe des eigenen Glaubens zu lassen, mit so jemandem zusammen zu glauben, eben nicht allein zu bleiben in unserem Glauben. Ich denke, das sind Chancen, die wir nützen sollten. Nützen wir also diesen persönlichen Zugang zu dem ein oder anderen Heiligen, den wir kennen, dem wir begegnen durften, den wir kennenlernen können durch eine Biografie, durch eine wissenschaftliche, durch eine genaue und realistische Biografie und so fort. Aber setzen wir auch, wie frühere Christen, ganz darauf, dass wir nicht allein sind, wenn wir beten, wenn wir Eucharistie feiern, sondern dass da die Heiligen des Himmels um uns herum sind, wie das in den Kirchenbauten zum Ausdruck kommt, dass wir nicht allein sind, wenn wir beten, wenn wir glauben. Ich wünsche Ihnen etwas von dieser Erfahrung, die unser Heiliger Vater in diesem starken Wort zum Ausdruck gebracht hat. Wer glaubt, ist nie allein. Lasst uns schließen mit dem Segen auf die Fürbitte all der Heiligen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache Mariens, aller Engel und Heiligen, der ganzen Gemeinschaft der Heiligen, segne euch der allmächtige und der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.